Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Theo Gers im Studio. Guten Abend zu später Stunde. Hat die Aufregerdrohung von Verkehrsminister Wissing vom letzten Freitag, bald könne es Fahrverbote für den Klimaschutz geben, hat dieser Wink mit dem Zaunfall gewirkt? Auf den ersten Blick sieht es so aus, denn die Ampel brauchte danach nur einen einzigen Arbeitstag, um sich dann heute, am Montag, doch ganz rasch auf eine Reform des Klimaschutzgesetzes zu einigen. Sie verschafft Volker Wissing Luft. Fahrverbote, die ohnehin nur seine bisherige Tatenlosigkeit beim Klimaschutz bloßlegen würden, sind jedenfalls erstmal vom Tisch. Die Probleme beim Klimaschutz aber bleiben, denn vor allem der CO2-Ausstoß im Verkehr ist und bleibt zu hoch. Unser Themenschwerpunkt ist heute allerdings der Nahe Osten, die Spannungen nach dem Angriff des Iran auf Israel. Kommt da womöglich noch etwas, sprich eine Reaktion Israels? Der israelische Generalstabschef sagte heute Abend unmissverständlich ja. Und wie ist die Stimmung im Iran, dessen Führung ja die ganze Aktion auch schon wieder für beendet erklärt hat? Wir sprechen darüber mit der deutsch-iranischen Autorin Gilda Sahibi. Aber auch sonst war heute eine Menge los. Die Debatte über die Abtreibung, sie könnte wieder aufs Neue beginnen. Eine Regierungskommission will die Abtreibung anders als jetzt straffrei stellen. In New York begann heute der historische Schweigegeldprozess gegen Ex-Präsident Trump. Und wir ziehen Bilanz. Vor genau einem Jahr wurden die drei letzten deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet. Aber die Lichter, sie gingen nicht aus. Ob das so bleibt, auch dazu mehr. Zunächst aber nach Berlin. Für die einen ist es eine Art Update für den Klimaschutz in Deutschland. Er wird praktikabler. Für andere hingegen vertiefen sich die Sorgenfalten, weil der Druck, dass auch alle Verkehrsteilnehmer, also zum Beispiel Autofahrer oder etwa Flugpassagiere, mehr für den Klimaschutz tun müssen, weil dieser Druck erstmal vom Tisch ist. Auch die Fahrverbote, die Verkehrsminister Wissing am Freitag an die Wand gemalt hatte. Was sich beim Klimaschutz in Deutschland ändert, beschreibt Jörg Münchenberg.
Die Einigung kam doch überraschend, nachdem der koalitionsinterne Streit um das Klimaschutzgesetz noch in der letzten Woche eskaliert war. So hatte Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, mit Fahrverboten gedroht, sollte sich die Ampel nicht zügig auf eine Novelle des Klimaschutzgesetzes einigen. Die ist nun erzielt worden, entsprechend zufrieden, sagte sich FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler.
Es ist uns gelungen, jetzt eine Einigung zum Klimaschutzgesetz zu vollziehen. Das ist sehr, sehr gut als Nachricht, denn damit drohen keine Fahrverbote mehr. Und wir haben das aktuelle Klimaschutzgesetz vom Kopf auf die Füße gestellt.
Nach dem jetzt erzielten Kompromiss bleibt es dabei, dass künftig nicht mehr einzelne Sektoren wie Verkehr, Industrie oder auch der Wohnbereich ihre jeweiligen Klimaziele erreichen müssen, sondern der CO2-Ausstoß sektorübergreifend verrechnet werden darf. Am Ende ist also entscheidend, ob bis 2030 der Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen um 65% gemessen an 1990 reduziert werden kann. Die Grünen zeigten sich heute dennoch zufrieden, denn erstmals sei auch das Reduktionsziel von 88% bis 2040 gesetzlich festgeschrieben worden. Ebenso eine beständige Überprüfung der Zahlen auch über das Jahr 2030 hinaus. Lob gab es aber auch von der SPD. Von einer Aufweichung der Klimaschutzziele könne keine Rede sein, meinte Fraktionsvize Matthias Mirsch.
Diese Flexibilität haben wir uns jetzt gegeben, allerdings unter Einhaltung der alten Gesamtziele, das heißt die anderen Bereiche, die auch in Zukunft durchaus eher kurzfristiger liefern können, werden zum Ausgleich genommen. Aber nochmal, die europäischen Regeln, die sehen vor, dass auch gemindert werden muss, genau in diesen Sektoren Verkehr und Gebäude, sodass der Druck auf eine Art und Weise auch erhalten bleibt und niemand sich wegducken kann oder auf die Zukunft etwas verschieben kann.
Doch klar ist auch, Sofortprogramme für einzelne Sektoren sind mit der heutigen Einigung erst einmal vom Tisch. Mit der Einigung über die Novelle des Klimaschutzgesetzes kann jetzt auch das Solarpaket vom Bundestag beschlossen werden. Dabei geht es im Kern darum, den Ausbau der Solarenergie in Deutschland durch den Abbau von bürokratischen Hemmnissen zu beschleunigen. Kommunen können demnach schneller und einfacher Solar- und Windparks umsetzen. Die populären Balkonkraftwerke müssen künftig nicht mehr beim Netzbetreiber angemeldet werden. Stattdessen reicht eine vereinfachte Registrierung bei der Bundesnetzagentur. Auch Solaranlagen auf dem Dach von Mietshäusern sollen durch den Abbau von bürokratischen Vorgaben deutlich attraktiver werden. einen von Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen geforderten Sonderbonus für die heimische Solarindustrie, die unter der chinesischen Billigkonkurrenz leidet, wird es allerdings nicht geben. Die FDP lehnt neue Subventionen ab. Dennoch sei auch dies ein gutes Paket, betonte Mirsch.
Wir haben auf der einen Seite deutlich bürokratische Erleichterungen, gerade was die Genehmigungen angeht. Wir haben aber auch adressiert, dass es eine europäische Praxis geben muss, um die heimische Solarpaket unter dem Aspekt Resilienz zu fördern und auch den Bestand zu sichern.
Deutliche Kritik, vor allem an der Novelle des Klimaschutzgesetzes, gab es allerdings von Umwelt- und Klimaschutzorganisationen. So heißt es etwa beim BUND, statt Verbindlichkeit und Zuständigkeit gebe es jetzt geteilte Verantwortungslosigkeit.
Der Deckel bleibt, wie viel CO2 Deutschland noch ausstoßen darf, aber welcher Bereich hierzulande CO2 einsparen muss, das wird flexibler gehandhabt, Jörg Münchenberg berichtete. Tatsächlich hilft die Lösung vor allem dem schwer unter Druck stehenden Verkehrsminister Volker Wissing. Er hat bislang viel zu wenig in die Wege geleitet, damit auch wir als Verkehrsteilnehmer mehr für den Klimaschutz tun können. Das zeigt die Bilanz über den Treibhausgasausstoß des letzten Jahres. Isabel Lerch.
Statt der erlaubten 133 Millionen Tonnen CO2 seien im Verkehr 146 Millionen Tonnen CO2 im vergangenen Jahr entstanden. Hauptursache sei der Pkw-Verkehr. Der Güterverkehr hingegen habe weniger Treibhausgase ausgestoßen. Wegen der schwachen Wirtschaft wurden weniger Waren mit Lastwagen transportiert. Damit verfehlt der Verkehrssektor sein Klimaziel das dritte Jahr in Folge. Laut Klimaschutzgesetz müsste für den Verkehrsbereich ein Sofortprogramm vorgelegt werden, so der Expertenrat. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr gut 10% weniger Treibhausgase als im Jahr davor ausgestoßen. Dies sei der höchste prozentuale Rückgang innerhalb eines Jahres seit 1990, heißt es. Allerdings sei dies laut Expertenrat nicht in erster Linie auf eine wirksame Klimaschutzpolitik zurückzuführen, sondern auf die schwächelnde Wirtschaft und das Wetter. So verzeichnete vor allem die energieintensive Industrie durch die schlechte wirtschaftliche Lage Produktionsrückgänge. Und durch das milde Wetter musste insgesamt weniger geheizt werden. Der Expertenrat schätzt, ohne diese Effekte hätte Deutschland sein Klimaziel vermutlich verfehlt.
Isabel Lerch berichtete uns so viel für den Moment zum Klimaschutz. Ortswechsel. Wir gehen in den Nahen Osten, wo nach dem Angriff des Iran auf Israel vieles davon abhängt, dass jetzt viele einen kühlen Kopf behalten. Ging es nach dem Iran, dann wäre die Angelegenheit ja erstmal erledigt. Und auch Israel könnte die Sache auf sich beruhen lassen. Schließlich hat man den Angriff ja erfolgreich abgewehrt. Andererseits, ein direkter Angriff aus dem Iran ist und bleibt ein Angriff. Da haben die Stimmen von ganz weit rechts einen Punkt, die jetzt in und von Israel eine Reaktion einfordern und Eskalationsgefahren in den Wind schlagen. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Zwei Tage nach dem iranischen Angriff auf Israel ist weiterhin unklar, wie die israelische Antwort aussieht oder ob es sie überhaupt geben wird. Fragen danach gibt es zuhauf und so klingt es dann, wenn David Mentzer, ein Regierungssprecher, nichts zu sagen hat.
Israel is ready for every eventuality, both defensive and offensive.
Israel ist für alle Eventualitäten bereit, defensiv und offensiv. Man sollte nichts ausschließen. Wir sind bereit, wissen, dass Iran uns im Visier hat. Und wir sind stark und bereit, defensiv und offensiv.
And we are strong and we are ready. Again, as I say, both defensively and offensively.
Gestern hatte sich Israels Kriegskabinett beraten, wie man reagieren könne. Heute Nachmittag saß die Runde schon wieder zusammen. Dass es eine, wie es hieß, signifikante Reaktion geben soll, hatten gleich mehrere Mitglieder betont. Der Rest ist Schweigen. Und so haben zurzeit im israelischen Fernsehen die Sicherheitsexperten das Wort. Zum Beispiel Eitan Ben-David von der Reichmann-Universität, der im Fernsehsender Channel 12 sagte: Zunächst mal müssen wir auf eine smarte Art Antworten setzen, den richtigen Zeitpunkt wählen und uns nicht von Gefühlen leiten lassen. Das wird überlegt und meiner Meinung nach gibt es deshalb auch so viele Kabinettssitzungen. Klar ist nur, Regierungschef Benjamin Netanyahu ist in dieser Frage mal wieder Druck von mehreren Seiten ausgesetzt. Viele Israelis befürchten eine weitere Eskalation. Es gibt aber auch Koalitionspartner wie den rechtsextremen Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir, der gar eine so wörtlich vernichtende Antwort forderte. Und dann gibt es den Druck von vielen Staaten, allen voran der USA, eine weitere Eskalation zu vermeiden, einen Flächenbrand zu verhindern. Die Botschaft aus Washington war offenbar deutlich, die USA unterstützen Israel bei der Verteidigung, aber nicht bei einem Angriff auf den Iran. Auch das müsse bei der Entscheidung berücksichtigt werden, sagt der Beobachter Yaron Avraham. Und ich denke, dass es eine Reihe von Möglichkeiten gibt, von kleineren symbolischen Reaktionen, aber die meisten sind stärker. Es geht darum, dass die Reaktion bedeutsam ist, dass Iran einen Preis bezahlen muss, aber dass es nicht in einem richtigen Krieg endet. Einige Vorschläge der Armee könnten sofort ausgeführt werden. Ich weiß nicht, ob es in diese Richtung geht, aber das ist auf dem Tisch. Nach der Logik von Schlag und Gegenschlag, die die Konflikte in der Region bestimmt, müsste Israel eigentlich Ziele im Iran direkt angreifen. Schließlich hatte das Land in der Nacht von Samstag zu Sonntag rund 350 Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert. Doch es gibt auch andere Möglichkeiten, meint Etan Ben-David von der Reichmann-Universität. Es gibt andere Wege, ökonomisch, zivil, politisch, auf anderen Feldern und auch über die Stellvertreter des Iran. Zwei Tage nach dem iranischen Angriff erinnere ich daran, dass es zwei davon gibt. Die Hamas, mit der wir fertig werden müssen, auch in Rafah, und die stärkere Hisbollah im Norden. Da gibt es jetzt eine Chance, damit umzugehen, mit Hilfe der Amerikaner oder ohne. Vielleicht ist jetzt die Zeit dafür. Sime Schein vom Israelischen Institut für Nationale Sicherheitsstudien sagt, es gehe jetzt darum, dafür zu sorgen, Israels Integration in die Region zu verbessern. Das Wichtigste ist, Iran auf strategischer Ebene zu treffen und nicht einfach nur ein Ziel zu treffen, sondern etwas zu tun, das den Nahen Osten verändert. Mit Israel als Teil davon, zusammen mit arabischen Ländern wie Ägypten, Jordanien, den Golfstaaten und Marokko. An der Abwehr des iranischen Angriffs hatten sich auch arabische Staaten beteiligt. Ob es bei deren Solidarität bleibt, hängt nun von Israels Reaktion auf den Angriff ab.
Jan-Christoph Kitzler über das Warten auf und das Spekulieren über Israels mögliche Antwort auf den Angriff aus dem Iran. Und wie gesagt, ausgeschlossen ist ein israelischer Schlag gegen den Iran nicht. Es werde eine Antwort geben, sagte am Abend Generalstabschef Herzi Halevi. Auf der anderen Seite bemühen sich aber andere zu deeskalieren. Nur wie? Darüber berieten am späten Nachmittag die EU-Außenminister. Aus Brüssel Helga Schmidt.
Es kommt nicht oft vor, dass Europas Außenminister zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengerufen werden, denn die Minister treffen sich ohnehin mindestens einmal im Monat. Für die meisten Krisen und Konflikte reicht das aus. Als in der Nacht zum Sonntag Israel vom Iran angegriffen wurde, zögerte EU-Chefdiplomat Borrell aber nicht lange. Er wusste, dass in Europas Hauptstädten die gleiche Frage die Runde machen würde. Wie kann man jetzt noch einen Flächenbrand in der Region verhindern?
Das iranische Regime hat eine ganze Region an den Rand eines Abgrundes geführt, weil erstmalig direkt vom Iran diese massiven Angriffe ausgegangen sind.
Was Bundesaußenministerin Annalena Baerbock im ARD-Brennpunkt sagte, hörte sich bei ihrem französischen Kollegen ganz ähnlich an. Frieden in der Region oder wenigstens kein neuer regionaler Krieg, dazu wollen die Europäer beitragen. Mit zwei Stoßrichtungen. Israel soll nach dem militärischen Erfolg bei der Abwehr fast aller iranischen Raketen jetzt möglichst von massiven Vergeltungsschlägen abgehalten werden. Auf der anderen Seite soll der Iran bestraft werden. Das habe Priorität, fordert Frankreichs Außenminister Séjourné. Die EU müsse eine klare Botschaft an den Iran senden.
La priorité principale, elle est peut-être politique. D'abord passer des messages très fermes.
Eine klare Botschaft, das könnten neue Sanktionen sein. Einfach wird das aber nicht, denn der Iran ist jetzt schon das Land, gegen das weltweit mit die meisten Sanktionen verhängt wurden. Auch von den Europäern. Da bleibt nicht mehr viel darauf, wies Kommissionssprecher Peter Stano, die Außenminister, vor ihrer heutigen Dringlichkeitssitzung hin.
Regarding the sanctions, Iran and people from Iran are already under number of sanctions.
Wenn man sich die Sanktionen anschaut, dann sind das schon eine Menge. Der Kommissionssprecher zählt sie auf. Ausfuhrverbote aus Europa für ganze Wirtschaftszweige, darunter Industrieanlagen und Hightech-Produkte für den Bau von Waffen. Die USA haben noch deutlich mehr Wirtschaftssanktionen verhängt, aber die Bilanz fällt ernüchternd aus. Das Mullah-Regime ist stabil an der Macht, während die Bevölkerung verarmt. Es sind die Menschen, die am meisten unter den Sanktionen leiden, während das Regime sich über Schmuggel und Schwarzmarkt bereichern kann, auch an den Ölexporten, die inzwischen nach China gehen. Auch bei der Dringlichkeitssitzung heute werden die Außenminister sich bei allen neuen Verboten, zum Beispiel von Geschäftsbeziehungen mit dem Iran, immer fragen müssen, ob man damit wirklich das Regime in Teheran trifft oder doch wieder nur die Bevölkerung, die ohnehin schon unter der Wirtschaftskrise im Iran leidet.
Helga Schmidt berichtete, durch mehr Sanktionen mehr Druck auf den Iran ausüben, das ist ein Rezept. Ob es die iranische Führung beeindruckt, wir hörten es, eine andere Frage. Aber wie ist die Stimmung im Iran selbst, dessen Bevölkerung jetzt mit der Gefahr eines ziemlich unverhohlen angekündigten Militärschlags durch Israel erstmal leben muss? Und damit auch mit der Frage, ob die Lage noch weiter eskaliert, ob es gar zu einem Krieg kommt. Oliver Bemelmann mit einem Stimmungsbild aus dem Iran.
Ich habe keinen sicheren Ort, keinen Schutz. An einen Gegenangriff denke ich daher nicht, denn ich habe keine Wahl, sagt diese Hausfrau in Teheran. Sie denkt, dass es vielen so geht wie ihr. Ein Familienvater, der ein Lebensmittelgeschäft betreibt, sagt, das Leben gehe eigentlich ganz normal weiter. Einen israelischen Gegenangriff hält der 40-Jährige für unwahrscheinlich. Ich fühle mich sicher. Meiner Meinung nach wird es keinen Krieg geben. Auch dieser 55-jährige Klempner gibt sich gelassen. Solange Israel nicht angreift, denke ich nicht darüber nach. Wenn sie angreifen, werde ich das tun, aber bisher ist ja nichts passiert. Deutlich kämpferischer gibt sich dieser 25-jährige Mann, der in einem Teheraner Dönerladen arbeitet. Wenn es losgeht, ziehen wir in den Krieg gegen Israel. Es spielt keine Rolle, welches Land uns angreift. Wir werden kämpfen. Solche Töne dürften dem iranischen Regime vermutlich gefallen. Andererseits versucht die iranische Führung momentan den Eindruck einer realen Kriegsgefahr eher zu zerstreuen. Mit diesem einen Angriff auf Israel sei die Sache erledigt, war aus Teheran zu hören. Gleichzeitig wurden Israel und seine Verbündeten, allen voran die USA, aber auch gewarnt, den Iran nicht anzugreifen. Darauf werde man noch entschlossener antworten. Den Angriff auf Israel verteidigte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Kanani heute erneut. Man habe mit gutem Grund so gehandelt. Die iranische Regierung strebt nicht danach, die Spannungen in der Region weiter zu verstärken. Aber wir werden auch in Zukunft gegen jede illegale, ungesetzliche und völkerrechtswidrige Aggression und Überschreitung der Grenzen des Iran vorgehen. Äußerungen, die die Angst vor einer weiteren militärischen Eskalation eher verstärken könnten, auch bei dieser zurzeit arbeitslosen Bauingenieurin aus Teheran. Ich mache mir Sorgen über einen möglichen Gegenangriff Israels und bin mir sicher, dass er kommt und dass es schlimm sein wird. Aber ich bereite mich nicht groß darauf vor. Wir als Bürger sind eh machtlos und können nichts tun.
Oliver Bemelmann berichtete, und wir bleiben bei der Lage im Iran am Tag 2 nach dem Angriff auf Israel. Der Eindruck bleibt, dass dieser Angriff genau dosiert war, um einerseits nach innen, also im Iran, gesichtswahrend Entschlossenheit gegenüber Israel zu zeigen, aber nach außen nicht allzu viel Schaden anzurichten. Das lässt tief blicken, was den Kurs des Teheraner Regimes betrifft. Genau darüber habe ich vor der Sendung mit der deutsch-iranischen Autorin Gilda Sahebi gesprochen. Guten Abend, Frau Sahebi.
Guten Abend.
Frau Sahebi, blicken wir auf die Stimmung im Iran. Wir haben am Sonntag Bilder von jubelnden Demonstranten gesehen. Wir haben aber gerade einen Bericht aus dem Iran gehört mit eher gelassenen Stimmen. Gibt beides die Lage im Land wieder? Also auf der einen Seite die kleinen Leute, die ihre Ruhe haben wollen, die in Frieden leben wollen, und auf der anderen Seite vom Regime bestellte Jubelperser?
Nein, nein, absolut nicht. Und auch, dass dieser Angriff ein Signal nach innen gewesen war, um das Gesicht zu wahren, das würde ich eher sagen, das war ein Signal nach außen, um das Gesicht zu wahren, weil das iranische Regime sich jetzt spätestens seit dem 7. Oktober extrem intensiv darstellen möchte als Verteidiger der palästinensischen und der muslimischen Sache. Und das ist das Gesicht, das es aufgesetzt hat, um eben auch seine regionale Hegemonie zu erhalten und zu beweisen. Und für die Menschen im Iran, die haben sie ihr Gesicht schon lange verloren. Da brauchen sie ihr Gesicht überhaupt nicht wahren. Im Gegenteil. Also der Großteil der Menschen im Iran will einen solchen Angriff nicht und schon gar keinen Krieg mit Israel. Obwohl es, das muss ich kurz dazu sagen, obwohl es tatsächlich Stimmen gibt, die habe ich jetzt auch in den letzten Tagen gehört, die sagen, vielleicht ist das jetzt die Möglichkeit, wenn Israel angreift, dass dieses Regime endlich fällt. Also das gibt's auch. Ich glaube nicht, dass es die Mehrheit ist. Ich glaube, dass die Mehrheit keinen Krieg will. Aber dieser Angriff, auch wenn der meines Erachtens, glaube ich, eher nicht wie sonst leider strategisch klug vom iranischen Regime kalkuliert war, Es sollte ein Zeichen der Stärke sein. Ich glaube aber, dass es nicht gelungen ist.
Hat denn der Iran überhaupt etwas erreicht? Ich meine, das Ergebnis ist doch letztlich, dass sich auch die Staaten, die bis Sonntag, also bis vor dem Angriff, deutlich auf Distanz zu Israel gegangen waren, dass die jetzt wieder geschlossen hinter Israel stehen. Also aus iranischer Sicht eigentlich ein glatter Misserfolg.
Ich glaube tatsächlich, ja. Ich glaube, das iranische Regime hat überschätzt, wie isoliert Israel sei. Weil das ist Israel letztendlich, wie wir jetzt gesehen haben, gar nicht so sehr. Und das Problem ist aber, das iranische Regime bei den letzten Angriffen auf iranische Basen, beziehungsweise auf iranische Stellungen und so weiter im Irak und in anderen Orten, jedes Mal gesagt haben, wir schlagen zurück. Und sie wollen Israel angreifen für das, was sie in Gaza machen. Aber sie haben das nie erfüllt. Und irgendwann, glaube ich, kam der Punkt, wo, so heißt es aus dem Iran, Khamenei, der Revolutionsführer, gesagt hat, so, jetzt müssen wir was tun. Und ich glaube tatsächlich, dass sie gedacht haben, dass jetzt der Punkt ist, wo Israel so isoliert ist, dass Iran eher von den anderen muslimischen Staaten Rückendeckung kriegt. Und genau das ist nicht passiert. Israel ist eigentlich jetzt aus der Isolation raus, wo jetzt zum Beispiel auch Ägypten und Saudi-Arabien sagen, es soll nicht weiter eskalieren. Jordanien hat sogar mit die Drohnenattacken abgewehrt. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass das iranische Regime sich da sehr verschätzt hat.
Das heißt, der Iran ist jetzt noch isolierter als vorher schon?
Ich weiß gar nicht, isoliert, ja. Ich meine, als schiitischer Staat, ist die Islamische Republik sowieso sozusagen, hat ja eine Sonderstellung in dieser gesamten Region, als der einzige große schiitische Staat. Deswegen ist ja diese Rolle, die das Regime und die Islamische Republik einnehmen sollten, als der Verfechter oder der Verteidiger der muslimischen Sache in der muslimischen Welt so wichtig, damit das sozusagen ihre Macht stärkt. Und ich glaube aber tatsächlich, dass dieser Angriff jetzt einfach nach hinten losgegangen ist sozusagen. Also es könnte sein, also im schlimmsten Fall, Israel sagt ja, dass sie zurückschlagen wollen, wie auch immer, wir wissen nicht was. Sie wollen Schaden ohne einen Krieg auszulösen, haben sie gesagt. Die USA unterstützen sie. Sie haben also nicht bei einem direkten Angriff, aber trotzdem unterstützen die USA sie. Und wenn das jetzt eskaliert tatsächlich, wenn zum Beispiel Israel Atomanlagen angreift, Cyberattacken startet, auf irgendeine Art und Weise das iranische Regime schwächt, dann besteht gleichzeitig noch die Gefahr, dass im Inneren wieder Proteste ausbrechen. Und dann wäre sozusagen an zwei Fronten wäre das Regime dann geschwächt und das wäre der Worst Case für das Regime.
Das heißt, so fest, wie man denken könnte, sitzt das Regime gar nicht im Sattel in Teheran?
Es sitzt insoweit fest, weil es einfach das gesamte Gewaltmonopol hat in diesem Staat. Also die Revolutionsgarden sind eine sehr brutale, sehr mächtige, sehr gewaltvolle Kraft in diesem Land und die schützen die Strukturen, diese Repression. Das heißt, natürlich ist es gar nicht so einfach, dieses Regime zu stürzen. Die Menschen probieren es ja im Prinzip seit 45 Jahren im Iran. Und gleichzeitig liegt die Gefahr für das Regime, dass wenn seine Anhänger, und das sind, schätzt man so, also natürlich die direkten Loyalisten, aber auch 10-15% der Bevölkerung, wenn die irgendwann vom Schiff gehen sozusagen, dann ist die Gefahr groß. Und das kann irgendwann passieren, wenn das Regime zu schwach wirkt. Davon sind wir noch ganz schön weit entfernt. Aber das ist ein sehr fragiles Gleichgewicht.
Wie sollte denn jetzt der Westen, wir haben ja heute Beratungen der EU-Außenminister beispielsweise gehabt, wie sollte jetzt zum Beispiel Europa, wie sollten die USA gegenüber dem Iran auftreten nach diesem Angriff auf Israel?
Im Prinzip so, wie sie es schon hätten seit 30 Jahren tun müssen, aber es nicht getan haben. Also was jetzt passiert ist, der Angriff auf Israel, daran ist nichts neu. Das iranische Regime, eines seiner Staatsräson ist die Vernichtung des Staates Israel, des zionistischen Gebildes, wie sie das nennen. Damit sind sie ganz, ganz offen. Das sagen sie bei jeder Rede, wenn man Reden von Khamenei, von allen diesen Leuten hört, da ist immer dabei Israel vernichten. Und das war schon lange klar. Und dass dieses Regime auch gegen die eigene Bevölkerung mit Gewalt vorgeht, das wissen wir alle spätestens seit 2022, aber auch das eigentlich schon seit 1980. Das heißt, man muss im Prinzip wirklich konsequent die Verantwortlichen, die für Menschenrechtsverbrechen verantwortlich sind in diesem Staat und das sagen AktivistInnen in der Diaspora schon seit Jahren, wirklich sanktionieren und zwar ganz gezielt. Das sind sehr reiche Menschen, die sind Milliardäre an der Spitze dieses Staates. Das kommt ja irgendwo her. Und man muss ganz konsequent die Menschen im Land unterstützen, die eben eine Demokratie sich wünschen, eine Freiheit sich wünschen. Also da gibt es sehr viel Luft nach oben, was man tun kann. Ich bin aber gar nicht so sicher, ob die EU das jetzt tatsächlich macht. Ein wichtiger Schritt wäre zum Beispiel, die Revolutionsgarde auf die Terrorliste zu setzen. Da bin ich mal gespannt, ob da nun Bewegung reinkommt.
Sagt die deutsch-iranische Autorin Gilda Sahebi. Das Interview mit ihr haben wir am Abend aufgezeichnet. Zurück ins Inland, wo ein gesellschaftlicher Großkonflikt wieder aufleben könnte. Es geht um das Recht auf Abtreibung. Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland erstmal verboten, es sei denn, eine schwangere Frau lässt sich vorher beraten. Aber dieses Gesetz könnte bald schon, man könnte sagen, vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Denn eine Reformkommission hat heute gefordert, Abtreibungen in den ersten 12 Monaten grundsätzlich straffrei zu stellen. Volker Findhammer stellt die Vorschläge vor.
Von der bereits anschwellenden politischen Debatte über den Abtreibungsparagrafen ließen sich die Expertinnen der Kommission nicht irritieren.
Wir haben auch innerhalb unserer Arbeitsgruppe ein Jahr lang sehr intensiv und sehr kontrovers diskutiert. Wir hoffen allerdings, dass die Diskussion über dieses Thema jetzt sachlich geführt wird. Ich glaube, niemand kann ein Interesse an einer Polarisierung haben.
So Professorin Frauke Brosius-Gersdorf, eine der beiden Koordinatorinnen der Arbeitsgruppe zum Schwangerschaftsabbruch. Deren Auftrag bestand darin zu prüfen, ob und wie der Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuchs neu geregelt werden könnte und welche Kriterien dafür anzulegen wären. Und vor dem Hintergrund legte die Kommission nun eine klare Empfehlung vor.
Die grundsätzliche Rechtswidrigkeit des Abbruchs in der Frühphase der Schwangerschaft, derzeit § 218a des Strafgesetzbuchs, ist nicht haltbar. Hier sollte der Gesetzgeber tätig werden und den Schwangerschaftsabbruch rechtmäßig und straflos stellen,
erklärte Professorin Diane Wörner. Aber die Empfehlungen reichen noch weiter.
Der Gesetzgeber kann unter Hinzuziehung sämtlicher Abwägungsaspekte auch den Abbruch in der mittleren Phase rechtmäßig und straflos stellen. In der Spätphase bleibt der Abbruch grundsätzlich rechtswidrig, muss aber nicht zwingend strafbar sein.
Die für die Abgrenzung gewählten 3 Stufen orientieren sich an der eigenständigen Lebensfähigkeit eines Fötus, die nach medizinischen Kriterien spätestens ab der 22. Woche gegeben ist. Auf der anderen Seite hebt die Kommission aber auch den Schutz der Schwangeren vor der Einflussnahme Dritter hervor und fordert an dieser Stelle auch Verschärfungen im Strafrecht.
Als strafbar zu erfassen sind Abbrüche gegen ihren Willen, die Nötigung, den Abbruch zu unterlassen und die Nötigung zum Abbruch,
betont Liane Wörner. Und weiterhin außer Frage stehen die medizinischen Indikatoren, die zum Abbruch einer Schwangerschaft führen dürfen. Ein wesentlicher Grund für die Empfehlungen ist, dass die vor Jahrzehnten getroffene Einordnung als rechtswidrige Handlung nicht mehr haltbar sei.
Das ist auch nicht einfach eine Formalie, sondern Sie können sich vorstellen, dass es für die betroffenen Frauen, die in der Situation sind, einen großen Unterschied macht, ob das, was sie tun, Unrecht ist oder Recht.
Insofern soll das Gutachten auch als Auftakt für eine weitere politische Debatte verstanden werden. Die Kommission würde eine Reform noch in dieser Legislaturperiode begrüßen. CDU-Chef Friedrich Merz warnte bereits vor einem weiteren gesellschaftlichen Großkonflikt. Die CDU-Rechtspolitikerin Elisabeth Winkelmeier-Becker fordert deshalb im Deutschlandfunk, die bestehende Regelung beizubehalten.
Die ist ja auch schon ein Kompromiss mit Verständnis für beide Seiten ausgestaltet, sowohl für das Selbstbestimmungsrecht der Frau als eben auch für das Lebensrecht des Kindes.
Die Ampelkoalitionäre wissen um die gesellschaftliche Sprengkraft dieses Themas und wollten heute keine voreiligen Schlüsse ziehen.
Daher appelliere ich an alle, dass wir sachlich diskutieren, dass wir nicht in eine ideologische Diskussion abrutschen. Und wir werden als Bundesregierung auch einen geordneten Prozess vorschlagen, wie wir als Bundesregierung, aber auch als Parlament mit diesen Ergebnissen umgehen.
Betont Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Justizminister Marco Buschmann sieht das weitere Verfahren vorwiegend in den Händen des Parlaments und nicht der Regierung.
Volker Findhammer berichtete. Wir kommen zu den aktuellen Kurznachrichten. Erstmals in der US-Geschichte begann heute ein Strafprozess gegen einen Ex-Präsidenten, gegen Donald Trump. Antje Passenheim.
Macht Amerika Großhüte, Flaggen und Parolen. Dutzende Trump-Fans zogen um die Absperrungen um das Gericht in Manhattan. Während sie draußen ihrem Ex-Präsidenten applaudierten, sprach der vorm Gerichtssaal von einem Angriff auf Amerika. Der erste Strafprozess gegen einen Ex-Präsidenten der USA begann mit einer Niederlage für Trump. Richter Juan Merchan lehnte erneut einen Antrag des Republikaners ab, sich wegen Befangenheit aus dem Verfahren zurückzuziehen. Darin wird Trump beschuldigt, dass er Geschäftspapiere gefälscht hat, um nämlich eine Schweigegeldzahlung an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016 zu vertuschen. Sie wollte über eine angebliche Affäre mit Trump auspacken. Zum Prozessauftakt werden in den nächsten Tagen oder auch Wochen die 12 Geschworenen ausgewählt, die das Urteil fällen sollen. Es könnte eine mehrjährige Gefängnisstrafe für Trump bringen, auch auf Bewährung. Erwartet wird das Urteil im Juni, auf der Hochphase des Wahlkampfs.
Zweiter Tag der China-Reise von Bundeskanzler Scholz. Er nutzte den Tag in Shanghai, um Botschaften zu platzieren. Astrid Freieisen.
Bundeskanzler Olaf Scholz hat in Shanghai faire und offene Märkte gefordert. Das sei ein wichtiges Signal an deutsche Firmen in China, sagte Maximilian Buttek von der Deutschen Auslandshandelskammer Shanghai gegenüber der ARD nach seinem Treffen mit dem Kanzler. Anders als die EU, die gerade Anti-Dumping-Zölle auf chinesische Autos prüft, will der Bundeskanzler weiter auf eine selbstbewusste Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen setzen, nicht auf Protektionismus. In einer Rede vor Shanghaier Studenten nannte Scholz jedoch Bedingungen. Es müsse immer klar sein, dass es kein Dumping gibt, keine Überproduktion und keine Beeinträchtigung von Urheberrechten. All dies sind Vorwürfe, die der stark von der Politik gelenkten chinesischen Wirtschaft seit langem gemacht werden. Wenn Scholz morgen in Peking auf Staats- und Parteichef Xi Jinping und Premier Li Qiang trifft, sind die Probleme der deutschen Wirtschaft ein wichtiges Thema. Es wird aber auch um die Sorge vor einer chinesischen Annexion Taiwans gehen, um den iranischen Angriff auf Israel. Und nicht zuletzt will Scholz Xi drängen, bei seinem Verbündeten Putin als Vermittler für ein Ende des Krieges in der Ukraine aufzutreten.
Die Ampelkoalition hat sich auf eine neue Datenschutzbeauftragte geeinigt, Anne Burkhardt.
Luisa Specht-Riemenschneider kommt genau wie ihr Vorgänger Ulrich Kelber aus Bonn. Dort ist die 39-jährige Professorin für Informations- und Datenrecht. Erfahrung in der Zusammenarbeit mit der Bundesregierung bringt sie mit. Sie ist bisher Vorsitzende des Sachverständigenrates für Verbraucherfragen im Umweltministerium und hat auch als Vorsitzende des Digitalbeirates im Bundesministerium für Digitales und Verkehr gearbeitet. Außerdem berät sie die Bundesnetzagentur in Bonn. Das Thema Datenschutz war Specht-Riemenschneider schon im Studium wichtig. 2011 promovierte sie an der Universität Bremen mit einer Arbeit über Datenhandel und informationelle Selbstbestimmung. Dafür wurde sie mit dem Deutschen Wissenschaftspreis für Recht und Informatik ausgezeichnet. An der Universität Bonn leitet sie auch eine Forschungsstelle für neue Technologien und Datenrecht. Das Amt als Bundesdatenschutzbeauftragte soll sie vom Sozialdemokraten Ulrich Kelber übernehmen. Dessen Amtszeit war schon Ende vergangenen Jahres ausgelaufen und die Koalition hatte ihn nicht noch einmal vorgeschlagen. Er führt die Geschäfte seitdem nur vorläufig weiter. Seine designierte Nachfolgerin Specht-Riemenschneider muss noch vom Bundestag bestätigt werden.
Wieder ein Messerattentat in Australien, diesmal in einer Kirche. Angelika Henkel.
Diesmal war der Tatort eine Kirche im Südwesten der Stadt. Mehrere Krankenwagen sind vor Ort. Dutzende Menschen sind aus dem Gotteshaus auf die Straße geflohen. Ein Mann wurde mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht, meldet ABC in seinen Nachrichten. Andere wurden vor Ort behandelt. Auch der Bischof soll unter den Verletzten sein, berichtet CNN. Der Angriff soll sich während eines Gottesdienstes ereignet haben. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Über seine Identität und ein mögliches Motiv ist noch nichts bekannt. Am Samstag erst hatte ein Mann in einem Einkaufszentrum in Sydney ein Blutbad angerichtet, viele Menschen verletzt und 6 getötet. Der Täter wurde von der Polizei erschossen. Die Polizei geht bei ihm von einer psychischen Erkrankung aus, ein mögliches weiteres Motiv: Hass auf Frauen.
Die Absatzflaute bei Elektroautos trifft auch Marktführer Tesla, Claudia Sarre.
Jeder 10. Tesla-Mitarbeiter soll entlassen werden. Tesla-Firmenchef Elon Musk schrieb in einer internen Mitteilung, man müsse jeden Aspekt des Unternehmens auf Kostensenkungen und Produktivitätssteigerungen überprüfen. Tesla beschäftigte noch im Dezember 2023 weltweit knapp 140.500 Mitarbeiter. Damit wären rund 14.000 Mitarbeiter von den Stellenkürzungen betroffen. Einige Angestellte in Kalifornien und Texas seien bereits über die Entlassungen informiert worden, hieß es. Der E-Autobauer hat im ersten Quartal 2024 zum ersten Mal seit 4 Jahren weniger Autos ausgeliefert als im Jahr zuvor. Unter anderem liegt dies am harten Preiskampf am Elektroautomarkt, insbesondere in China, wo Tesla die Konkurrenz von einheimischen Herstellern zu spüren bekommt. Auch in den USA ließ die Nachfrage nach E-Autos nach. Amerikanerinnen und Amerikaner kaufen derzeit mehr Verbrenner- und Hybridfahrzeuge. Auch in Europa läuft es für Tesla derzeit nicht rund. Die Produktion im Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin musste wegen Lieferengpässen von Bauteilen zeitweilig aussetzen.
Einen ausgesprochen freundlichen Wochenstart gab es an der Frankfurter Börse. Volker Hirt.
Der DAX hat mal wieder das gemacht, was er in diesem Jahr am besten kann. Er ist gestiegen. Der vermeintliche Rücksetzer am letzten Freitag war heute vergessen. Bis auf knapp 18.200 Punkte ging's rauf. Das war ein Plus von rund 1,5%. Klettern war angesagt. Die Spaßbremse kam zunächst aus den USA. Da waren die Anleger erstmal nicht in Kauflaune. Sie haben wohl ein bisschen intensiver darüber nachgedacht, was da so im Nahen Osten passieren kann. Der DAX hat den Handel bei 18.027 Punkten schließlich beendet. Das waren 0,5% mehr als am Freitag. Die Anleger glauben offenbar an die Stärke der Partner in der arabischen Welt, denn niemandem ist an einer Eskalation gelegen. Der Ölpreis im Übrigen, der in solchen Kriegs- und Krisenzeiten zu steigen droht, rührt sich kaum von der Stelle. Er gibt sogar tendenziell ein wenig nach. Einen sicheren Hafen suchen in diesen unsicheren Zeiten Investoren allerdings schon seit Monaten. Gold. Der Preis der Feinunze ist innerhalb des letzten halben Jahres um über 22% gestiegen und eilt von Rekord zu Rekord. Die Feinunze kostet heute 2209 Euro. Am deutschen Aktienmarkt waren heute vor allem die Papiere von Adidas gefragt. Sie legten um rund 4% zu. Auch hier gibt es eine merkliche Erholung. In den letzten 3 Monaten hat die Adidas-Aktie um knapp 20% zulegen können. Nicht ungewöhnlich in einem Jahr mit Fußball-Europameisterschaft und Olympischen Spielen, den großen Schaufenstern der Sportartikelhersteller.
Es ist ein vergessener Krieg, anders kann man's nicht sagen. Vor genau einem Jahr kippte der Machtkampf im Sudan zwischen 2 verfeindeten Generälen in einen offenen Krieg um, über dessen Ausmaß kaum jemand viel weiß. Tatsächlich droht in dem afrikanischen Land mit seinen rund 50 Millionen Einwohnern gerade die Hälfte dieser Menschen zu verhungern, wegen dieses Krieges. Nur vielleicht kann das noch abgewendet werden, denn heute kamen auf einer Geberkonferenz für den Sudan immerhin 2 Milliarden Euro zusammen. Viel Geld, aber für einen Frieden reicht es womöglich nicht. Aus Paris, Caroline Düller.
Matthias Mogge ist Generalsekretär der Deutschen Welthungerhilfe und war gerade im Sudan. Am Rande der Konferenz in Paris hat er die Lage im Land geschildert.
5 Millionen Menschen, 5 Millionen hungern aktuell wirklich akut. Sie sind vom Hungerstod bedroht. Und 18 Millionen Menschen im Sudan sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das zeigt, welchen Scale diese große Krise hat.
Die internationale Aufmerksamkeit für die Krise im Sudan steht allerdings in einem krassen Gegensatz zu ihrem Scale, ihrem Ausmaß. In den Medien ist der Krieg kaum präsent. Die Menschen im Sudan seien auch Opfer des Vergessens, sagte der französische Außenminister Stéphane Séjourné.
Cela fait un an.
Seit einem Jahr ist die Bevölkerung einem geradezu apokalyptischen Konflikt ausgeliefert. Seit einem Jahr tobt dieser Konflikt und dennoch besteht die Gefahr, dass die internationale Gemeinschaft die Menschen im Sudan vergisst. Deshalb soll diese Konferenz den Sudan international auch wieder auf die Tagesordnung setzen.
Remettre à l'agenda international cette crise qui était maintenant oubliée.
Konkret und aus Sicht der Organisatoren am drängendsten ging es in Paris um neue Zusagen für humanitäre Hilfe. Vor Beginn der Konferenz war der diesjährige UN-Krisenhilfsplan für den Sudan nur zu einem Bruchteil finanziert. Sollten die in Paris versprochenen Gelder wirklich fließen, wäre der UN-Plan in weiten Teilen gegenfinanziert. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte zum Abschluss der Konferenz: Wir haben Zusagen für Mittel in bedeutender Höhe erhalten. Insgesamt werden mehr als 2 Milliarden Euro für die Menschen im Sudan bereitgestellt. Diese Unterstützung soll helfen, die dringendsten Bedarfe abzudecken, und zwar in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Wasser, Hygiene, Bildung und beim Schutz der Bevölkerungsgruppen, die am stärksten gefährdet sind. Neben der dringend nötigen humanitären Hilfe ging es aber auch darum, Wege zu finden, um den Krieg zu beenden. Der Ansatz, unterschiedliche Vermittlungsinitiativen besser koordinieren und vor allem auf die regionalen Unterstützer der Kriegsparteien einwirken. In Paris haben 14 Länder, darunter Deutschland und Frankreich, eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, in der sie zu einem Stopp der Waffenlieferungen an die Kriegsparteien aufrufen. Matthias Mogge von der Welthungerhilfe hat sich vor allem eines von dem Treffen gewünscht.
Ich hoffe auch, dass von dieser Konferenz ein Signal ausgeht, ein politisches Signal, dass endlich eine Lösung gefunden wird für diesen Krieg.
Neben diesem Signal ist wohl vor allem eine Botschaft wichtig, die nämlich, dass die Welt den Sudan nicht vollkommen vergessen hat.
Vor genau einem Jahr, am 15. April 2023, gingen hierzulande die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz. Aber was auch befürchtet wurde, dass damit auch die Lichter ausgingen, das ist nicht eingetreten. Bis jetzt jedenfalls nicht. Dabei ist der Ausstieg erst aus der Atomkraft, dann aus der Kohle für Deutschland eine Herausforderung. Schließlich steigt der Stromverbrauch. Aber zurück zum Atom. Dieser Weg ist verbaut. Tobias Krone mit einer Bilanz.
3 Monate ist es länger am Netz gewesen als geplant. Wegen des Ukraine-Kriegs und der politischen Diskussion um Stromsicherheit während des Winters. Dann ist auch im bayerischen Atomkraftwerk Isar 2, 80 Kilometer nordöstlich von München, Schluss gewesen. Am 15. April vergangenes Jahr ging der Meiler vom Netz. Und das nun definitiv für immer, wie der Standortleiter Carsten Müller auf einer Pressekonferenz ein Jahr danach feststellt.
Wir haben kein Personal mehr, die überhaupt noch eine Anlage betreiben könnte, also nicht genügend Kollegen, die das machen könnten. Und wir sind mit den Rückbauaktivitäten jetzt schon so weit fortgeschritten, dass ein Wiederherstellen vielleicht theoretisch denkbar wäre, aber praktisch nicht mehr durchführbar ist.
Das ist die vielleicht wichtigste politische Botschaft an diesem Tag. Aus dem Mund eines studierten Elektrotechnikers, der hier nun für den Rückbau zuständig ist und sich weiter zur Energiepolitik nicht äußern möchte. Auch nicht zu manchen Annahmen vor einem Jahr, die nicht eingetroffen sind. Etwa die Befürchtung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder am 15. April 2023.
Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass wir schon im Winter ernsthafte Probleme bekommen, sodass ein Wiederanlaufen im Winter denkbar wäre.
Tatsächlich hat der Betreiber Preußen Elektra das Atomkraftwerk mit Wartung und mit dem Vorhalten von Ersatzteilen noch bis Oktober vergangenen Jahres bereit gehalten für ein Wiederanlaufen. Nötig sei es dann aber nicht gewesen.
Das Fazit ist, unsere Stromversorgung war immer sicher in diesem ganzen Jahr, zu jeder Stunde oder zu jeder Viertelstunde. War das sicher?
Sagt Professor Bruno Burger vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg. Er ist ein passionierter Datensammler und beobachtet die Energiewende im Land.
Ich hatte schon mir so ausgerechnet, dass der Zubau der erneuerbaren Energien den Wegfall der Kernenergie kompensiert, aber dass jetzt zusätzlich noch die Importe so hoch gestiegen sind, dass dadurch auch die fossilen Energien nochmal so kräftig zurückgegangen sind. Das hat mir nicht vorgestellt. Das ist eine sehr gute Erfahrung.
In anderen Worten, die 3 letzten AKWs hat Deutschland allein mit den 2023 neu installierten Anlagen für erneuerbare Energie kompensiert. 30 Terawatt in einem Jahr. Und weil mit dem Ukraine-Krieg das Gas so teuer wurde, hätten deutsche Stromversorger auch Gas- und Kohlekraftwerke öfter ausgelassen und Strom importiert. Für eine künftige Stromsicherheit seien gut ausgebaute Netze und schnell anfahrbare Notkraftwerke besser geeignet als neue Atomkraftwerke, sagt der Energieexperte Bruno Burger. In den kommenden Jahren wird das Kernkraftwerk Isar nun zurückgebaut. Sowohl die äußeren, nicht kontaminierten Elemente wie Kühlpumpen als auch die teils radioaktiven Bauteile im Reaktorbehälter mit großen Sägen, teils unter Wasser, teils in Dekontaminierungsräumen.
Das sind Einrichtungen, wie man sie zu Hause vielleicht mit Hochdruckstrahlern vergleichen kann. Nur arbeiten wir nicht nur mit Wasser, sondern mit entsprechenden Zusatzstoffen wie Stahlkugeln.
So Kraftwerksleiter Carsten Müller. Schwach radioaktive Bauteile sollen dann in Behältern in den Schacht Konrad bei Braunschweig zur Endlagerung überführt werden, wohingegen das Endlager für die hochradioaktiven Brennstäbe noch gefunden werden muss. Bis alles abgebaut und auch der Kühlturm von Isar 2 abgerissen ist, werden wohl noch 15 Jahre vergehen.
Tobias Krone berichtete und wir kommen zur Presseschau. Khaled Nahar hat die Zeitungskommentare von morgen zusammengestellt. Jürgen Albrecht trägt sie vor.
Der Angriff des Iran auf Israel ist weiter Thema in den Kommentaren. Deutlichere Signale an den Iran als bisher sind nötig, heißt es in der Leipziger Volkszeitung. Das wäre selbst ohne die jüngsten Ereignisse angebracht, denn die dort Herrschenden arbeiten seit Jahrzehnten daran, Israel zu vernichten. Dabei geht es nicht um die Menschenrechte der Palästinenser. Menschenrechte interessieren in Teheran nicht. Die deutsche Politik muss das Existenzrecht Israels sichern und in der Region deeskalieren. Zu wirken. Der Münchner Merkur betont, mit aller Schärfe verurteilt der Kanzler die unverantwortliche und durch nichts zu rechtfertigende Attacke. Wirkungsvoller wäre es, Deutschland würde Irans Revolutionswächter unverzüglich auf die Terrorliste setzen, wovor Außenministerin Annalena Baerbock bisher zurückschreckte. Feministische Außenpolitik hin oder her. Auch die Ausweitung der Sanktionen bis hin zum Abbruch der Handelsbeziehungen wäre ein Zeichen, das man in Teheran versteht. Die Zeit der Beschwichtigung muss enden. Eine von der Ampelkoalition eingesetzte Expertenkommission empfiehlt eine Reform der Regeln zum Schwangerschaftsabbruch. Eine Abtreibung sollte ihrer Ansicht nach in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft straffrei gestellt werden. Wer innerhalb der ersten 12 Wochen der Schwangerschaft nach vorheriger Beratung abtreibt, bleibt zwar straffrei, handelt aber rechtswidrig, schreibt der Tagesspiegel aus Berlin zur bisherigen Regelung. Frauen tun also etwas Verbotenes, etwas Strafwürdiges. Damit geht eine Stigmatisierung der Betroffenen einher, die sich ohnehin in einem schweren Gewissenskonflikt befinden. Kaum eine Frau wird einen solchen Abbruch leichtfertig durchführen lassen. Die Süddeutsche Zeitung meint, der Vorschlag wäre ein moderater Fortschritt. Wenn die Entscheidung für die Schwangere in den ersten 12 Wochen frei sein soll, dann wäre es nur angemessen, sie auch von dem juristischen Makel der Rechtswidrigkeit zu befreien. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kritisiert, der Trend geht eindeutig in Richtung einer Verneinung des Lebensschutzes Ungeborener. Unsere Verfassung verpflichtet dazu, jedes menschliche Leben zu schützen, auch das Ungeborene. Die Neue Osnabrücker Zeitung mahnt, trotz der konstruktiven Ansätze und präzisen Analysen wird das 600 Seiten starke Gutachten keinen gesellschaftlichen Wandel anstoßen können. Die in der Ampel zuständigen Minister verkündeten, dass mit einer kurzfristigen Neuregelung nicht zu rechnen sei und überlassen das Projekt mutmaßlich ihren Nachfolgern. Wenn sich selbst die selbsternannte Fortschrittskoalition nicht an eine Gesetzesänderung herantraut, werden sich verunsicherte Frauen noch sehr lange verunglimpfen lassen müssen.
Soweit die Presseschau heute live mit Jürgen Albrecht. Und das war das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Theo Gers. Ich wünsche Ihnen noch eine ruhige Nacht.